SRF 2 Kultur.
Wie soll es weitergehen mit dem Jazzfestival in Montreux? Das war die Frage, als im Januar Claude Nobs starb, der Charakterkopf und langjährige Leiter des Festivals, das er in den 60er Jahren mitbegründet hatte. Heute ist das Programm des diesjährigen Festivals bekannt geworden, das erste unter der Leitung von Mathieu Chaton. Bei mir im Studio ist jetzt Jazzredaktor Peter Bürli. Peter Bürli, wie sieht's aus in Montreux? Was ist Ihr erster Eindruck?
Der erste Eindruck ist Business as usual, und da muss man auch gleich dazu sagen, es kann ja auch gar nicht anders sein, weil man musste von Anfang an, dass ein Typ wie Claude Nobs einfach nicht zu ersetzen ist. So ein Charakterkopf, der wirklich die Geschicke in Montreux bestimmt hat über mehr als 40 Jahre, den kann man nicht einfach quasi rauslassen und dann meinen, man könne das auf eine neue Basis stellen. Das geht einfach nicht und das ist auch gar nicht nötig. Montreux ist eine Erfolgsmarke und Mathieu Chaton hat sich daran gehalten. Er hat eigentlich das programmiert, was wahrscheinlich auch Claude Nobs selbst gemacht hatte und ich würde sogar behaupten, zum Teil selbst noch gemacht hat. Man konnte ja auch nachlesen, dass einige der Leute, die hier in diesem Programm jetzt auftauchen, noch von Claude Nobs selber verpflichtet wurden, dort aufzutreten.
Und was heißt Business as usual konkret? Wie sieht das Programm aus?
Business as usual heißt natürlich, dass die ganz großen Namen dort stattfinden und auch stattfinden müssen. Also wir finden hier für die ersten beiden Nächte von 4. und 5. Juli finden wir Leonard Cohen, was natürlich ein großer Name ist. Dann 13., 14., 15. Juli hat gleich Prinz in Serie gebucht. Das ist etwas, was man bedenkenlos empfehlen kann. Am 16. Juli kommt Sting für einen Gig dorthin und dann zum Schluss muss stattfinden, was eigentlich alle erwartet haben, was Sache ist. Am 21. Juli gibt es die Closing Night, wo Marcus Miller und Quincy Jones eigentlich ihrem früherigen Freund Claude Nobs nochmals die Reverenz erweisen und ein Spezialprogramm zu seinen Ehren veranstalten.
Soweit die Großen in Montreux, gab es für Sie denn auch Überraschungen dieses Jahr?
Ja, es gibt immer wieder Überraschungen. Das ist auch etwas, was im Prinzip Montreux natürlich fest verankert ist. Es gibt nicht nur die großen Namen, sondern es gibt auf den kleinen Bühnen eben auch Sachen, die man sich auch als Spezialinteressierte durchaus gerne anhören geht. Ich sehe da im Jazzclub zum Beispiel Michael Wolny, den deutschen Pianisten. Das ist etwas ganz Spannendes, das ich immer wieder gerne höre. Kurt Rosenwinkel, der amerikanische Gitarrist, einer der Rising Star, genauso wie der Sänger Gregory Porter.
Und was wollen Sie persönlich auf keinen Fall verpassen?
Also, wenn jetzt nicht schon das Programm geschlossen wäre dort für, dann würde ich sagen, Prinz sollte man sich eigentlich nicht entgehen lassen, weil der kommt so selten nach Europa, dass wenn er mal kommt, dann sollte man sich das natürlich geben. Und am folgenden Abend, am 16. Juli, würde ich sagen, auch Sting verspricht durchaus ein sehr, sehr schönes Konzert.
Weltweit.
Libyen war groß in den Medien, als vor anderthalb Jahren der langjährige Diktator Gaddafi gestürzt wurde. Jetzt hört man kaum mehr etwas über dieses Land, das sich mitten in einer Phase der Neuorientierung befindet. Unser Nordafrika-Korrespondent Bert Stauffer ist soeben aus Libyen zurückgekehrt und ich habe ihn gefragt, wie die Stimmung heute in der Bevölkerung ist.
Die Stimmung in der Bevölkerung habe ich als gespalten wahrgenommen. Die Menschen sind einerseits glücklich darüber, dass sie in einem neuen politischen System leben können, dass sie neue Freiheiten haben. Sie sind mit der politischen Führung in vielen Punkten nicht einverstanden. Sie sind frustriert. Wenn wir aber über die gesellschaftliche Entwicklung und die allgemeine Lage sprechen, dann denke ich, kann man unter der Oberfläche ganz viele Probleme feststellen, die damit zusammenhängen, dass Libyen ein diktatorisch regiertes Land war, ohne Freiheiten, mit einer aufgezwungenen Ideologie und dass das jetzt alles weggebrochen ist.
Man liest widersprüchliche Meldungen. Kürzlich hieß es, es habe rund 100 Tote gegeben durch gepanschten Alkohol. Das in einem Land, wo Alkohol aber verboten ist. Es scheint eine große Kluft zu geben zwischen Gesetz und Alltagsleben.
Ja, das ist absolut richtig. Ich habe selber an dieser Revolutionsfeier teilgenommen, habe das als riesige Party empfunden. Viele der jungen Männer haben sehr wahrscheinlich Alkohol oder andere Drogen konsumiert, waren sehr ausgelassen, sehr fröhlich. Es bedeutet aber auch, dass die heute offiziell geltenden Gesetze nicht mehr respektiert werden. Diese Beobachtung kann man in vielen Bereichen machen. Libyen hat noch ein Korsett, hat gewissermaßen noch eine rechtliche Struktur aus der Gaddafi-Ära und die Menschen wollen heute anders leben. Das gibt in der Tat eine sehr starke Spannung und eine starke Kluft.
In welchen Bereichen spürt man das denn, diese Orientierungslosigkeit, diese Überforderung?
Ich denke, neben dem Alkohol und der Drogenproblematik gibt es auch eine Problematik in Bezug auf die Sexualität. Libyen ist ja ein stockkonservatives Land und nur die Oberschicht, zum Beispiel Hannibal Gaddafi, die haben Orgien gefeiert, die haben sich Freiheiten herausnehmen können. Die Durchschnittslibyer, die waren in einer sehr, sehr konservativen Welt und jetzt sind viele Tabus weggefallen, Prostitution, Homosexualität, um zwei Stichworte zu nennen, da ist das Land freier geworden und viele Menschen begehen jetzt auch Exzesse. Gleichzeitig gibt es keine Sexualerziehung, es gibt keine Informationen, was man für sexuell übertragbare Krankheiten auflesen kann. Und nach meinen Gewährsleuten läuft Libyen zurzeit in eine ganz, ganz gefährliche Richtung, weil sich beispielsweise sehr viele Menschen mit HIV, dem HIV-Virus anstecken.
Es gibt also eine neue Freizügigkeit, gleichzeitig wenig Information. Aber führen solche Exzesse denn nicht auch zu Gegenreaktionen von religiöser Seite?
Doch, das ist zu befürchten. Für die Religiösen, vor allem für die Konservativen, die Salafisten, für die ist das natürlich westliche Dekadenz. Die wollen das nicht. Die wollen auch dagegen vorgehen. Die wollen etwas dagegen machen. Ich denke, man kann das wie in anderen Ländern, Tunesien, Ägypten, kann man eine Zweiteilung der Gesellschaft feststellen. Die einen, die die neuen Freiheiten nutzen wollen. Die anderen, die ganz klar die Gesellschaft in eine konservativere Richtung bringen wollen, in eine strikt islamische Richtung. Und dieser Zwiespalt, der ist sehr, sehr stark in Libyen derzeit auch zu spüren.
Libyen ist jetzt in einer Phase der Orientierungssuche. In welche Richtung wird es gehen?
Es ist leider zu befürchten, dass die konservativen Kräfte eher die Überhand behalten werden. Die Leute, die jungen Menschen, die diese neuen Freiheiten suchen, die diese neuen Freiheiten zurzeit auch leben können, die sind wahrscheinlich auf die Großstädte beschränkt und vermutlich eher auf die Ober- oder Mittelschicht. Das Land als Ganzes, befürchte ich, wird eher in eine konservative Richtung gehen.
Eindrücke aus Libyen, das war der Journalist Bert Stauffer. $70 Lohn für das Nähen eines ganzen Kleidungsstücks. 12-Stunden-Tage unter miserablen Arbeitsbedingungen. Das Modehaus Zara muss sich schwere Vorwürfe gefallen lassen. Ein Herstellerbetrieb soll in Argentinien illegal Arbeiter beschäftigen, die Leute richtiggehend ausbeuten. Doch wundert uns das wirklich noch? Zara ist ja nicht die erste Großfirma, die mit ihrer Mode in die Schlagzeilen gerät. Und wie diejenigen mit dieser Problematik umgehen, die Mode entwerfen, das wollte Remo Vitelli wissen.
Der Modedesigner Sandro Marzo ist 27 Jahre jung und entwirft gerade seine zweite Kollektion. Seine Männersachen sind nur in kleinen Boutiquen erhältlich. Er hat sich entschieden, in Italien und in der Schweiz nähen zu lassen.
Bei mir ist es wichtig zu wissen, wie und wer daran arbeitet.
Er wolle hingehen können und sehen, wie seine Entwürfe umgesetzt werden. Allerdings, Sandro Marzo ist sozusagen das kleinste denkbare Modelabel. Junge Designer wie er, die als Ein-Mann-Betrieb arbeiten, sind das Gegenteil der ganz großen Modemarken. Und da läuft es eben anders. Sandro Marzos Lehrer und Mentor Kurt Zielmann sagt es so.
Ich finde es extrem fragwürdig, dass man T-Shirts für 8,95 Franken zu produzieren in der Lage ist. Da kann sich, respektive da muss sich, glaube ich, jeder Konsument Gedanken machen. Und wenn man einen gesunden Menschenverstand hat, da müssen eigentlich alle Menschen sagen, da stimmt was nicht. Das kann nicht mit rechten Dingen zu und her gehen.
Der Leiter des Instituts für Modedesign an der Hochschule für Gestaltung und Kunst in Basel plädiert für ein grundsätzliches Umdenken der Konsumenten.
Was bedeutet heute eigentlich ein Kleidungsstück? Ist das ein Wegwerfartikel? Oder ist das etwas, wo man sich damit auch wirklich schmückt, formt und zeigt? Und ist es notwendig, anstatt ein T-Shirt zu waschen, ein T-Shirt eher wegzuschmeißen, weil es eigentlich fast billiger ist heute.
Abgesehen davon, natürlich müssen auch junge Modedesigner rechnen und kalkulieren. Wenn sich aber Kurt Zielmann und seine Studenten ansehen, wie die großen Modelabels ihre Preise machen, dann wird ihnen ganz schwindlig.
Das heißt, wenn wir mit unseren Studenten Produkte entwickeln und wir haben auch ein entsprechendes Modul, wo wir diese Thematik miteinander anschauen, wie kommt ein Preis zustande, was heißt Material, was heißt Entwicklung, was bedeutet die Herstellung, das Nähen, was bedeutet der eigene Lohn für den Designer, dann sind wir mit einem einfachen Produkt x-fach höher.
Kurt Zielmann sieht das Problem vor allem darin, dass die Transportkosten zu tief seien. Wenn es nicht derart billig wäre, Kleider um die halbe Welt zu karren, dann würde wieder mehr vor Ort produziert, sprich in Europa.
Wenn der Transport sehr teuer wird, dann überlegt man sich dann sehr schnell, ob es wieder sinnvoll ist, anderswo zu produzieren. Und andererseits, ob ich nicht auch mehr Wert daraus schöpfen kann. Ich glaube, ein schönes Beispiel ist die Geschichte von Bio. Hier hat langsam ein Umdenken ist entwickelt worden.
Auf ein Umdenken baut auch Kurt Zielmanns Schüler, der junge Designer Sandro Marzo, der seine Sachen eben hier produzieren lässt. Vorerst aber spart er sich die Produktionskosten vom eigenen Lohn ab.
Das rechnet sich noch nicht ganz. Und ich hoffe, dass die Menschen langsam verstehen, dass Qualität vor Quantität gehen muss.
Rot das Cape, blau der Anzug, windschnittig am Körper, mit goldenem S auf der Brust. Kleine Jungs tragen es heute noch mit Stolz, das Superman-Kostüm. Dabei ist es nicht mehr ganz jung. Seit 75 Jahren ist Superman fliegend unterwegs, um die Welt von Schurken zu befreien und mit dem American Way of Life zu hausieren. Zum Geburtstag eine kritische Würdigung von Christian Gasser.
1938, die USA hatten sich von der Wirtschaftskrise der 30er Jahre noch nicht ganz erholt und die Nachrichten aus Europa waren alles andere als beruhigend. Dementsprechend groß war das Bedürfnis nach starken Männern. Zum Glück für uns alle explodierte der Planet Krypton und der Sohn des Königs von Krypton landete auf unserem Planeten in Smallville, Kansas und setzte schon bald seine übermenschlichen Kräfte für Wahrheit, Gerechtigkeit und den American Way of Life ein. Superman schlug ein wie ein Meteorit von Krypton. Bereits ein Jahr nach seinem ersten Auftritt erreichten seine Abenteuer Millionenauflagen, es folgten Radiohörspiele, Trickfilme, Fernsehserien. Mit Superman begründeten der Autor Jerry Siegel und der Zeichner Joe Schuster das einzige comic-spezifische Genre, den Superhelden, und definierten auch gleich dessen zentrale Charakteristika. Die ungewöhnlichen Fähigkeiten, das Kostüm, ein hautenges Frottee-Pyjama mit Penisschutz, mal mit, mal ohne wehendes Cape, und natürlich die Doppelidentität, denn Superman ist auch der unsichere und schüchterne Journalist Clark Kent, der vergeblich um seine Kollegin Lois Lane wirbt. Das willkommene Identifikationsangebot für alle Nicht-Superstarken, damit auch wir davon träumen können, eines Tages die Welt zu retten. Supermans Erfolg löste einen wahren Boom aus. Außer ihm bekämpften bald auch Batman, Captain America, Wonder Woman und unzählige andere Superhelden, Schurken aller Art und die Nazis im Speziellen. Supermans Engagement für seine Wahlheimat machte aus dem Immigranten bald einen nationalen Mythos, aber trotz seiner quasi göttlichen Allmacht war er nicht in der Lage, den Holocaust oder Hiroshima zu verhindern. Auch nach seiner Neuorientierung nach dem Krieg kapitulierte Superman weiterhin vor den echten Herausforderungen unseres Planeten. Statt sich um den Weltfrieden zu kümmern oder das Hungerproblem zu lösen, schlug er sich mit skrupellosen Verbrechergenies und größenwahnsinnigen Wissenschaftlern herum, mit außerirdischen Bedrohungen und mit Robotern. In den 60er Jahren wurde Superman zur Comicfigur für Kinder umgeschrieben, in den 80ern jagte er, ganz im Sinne Ronald Reagans, Kommunisten, bei seinem Relaunch von 1986 verlor er einige seiner Kräfte, um menschlicher zu wirken, und 1992 starb er, um natürlich, wie es sich für eine Erlöserfigur gehört, flugs wieder aufzuerstehen. Bis heute wird alles versucht, um den Stählernen zu modernisieren. Heute ist er beispielsweise kein Printjournalist mehr, sondern ein Blogger. Letztlich aber ist alle Mühe umsonst. Wegen seiner quasi Unbesiegbarkeit befindet sich Superman, wie der italienische Philosoph Umberto Eco geschrieben hat, in der bedenklichen narrativen Situation, ein Held ohne Gegner und damit ohne Entwicklungsmöglichkeiten zu sein. Superman ist ein Logo, eine Ikone, ein Trademark. Der gelbe S auf dem blauen Trikot und das rote Cape sind auf der ganzen Welt bekannt. Allein ein Logo hat keine Persönlichkeit und damit lässt sich keine relevante Geschichte erzählen. Trotzdem wird sich Superman auch mit 75 nicht zurückziehen. Solange es Superhelden gibt, wird auch Superman mit seinen Kräften protzen, vor den echten Herausforderungen jedoch kapitulieren.
Superman, der heute den 75. feiert, hat Pädagogen und Eltern nicht einhellig begeistert. Und schon vor 40 Jahren debattierte im Schweizer Fernsehen eine illustre Runde über den Wert oder Unwert solcher Comics. Online-Redaktorin Kathi Lambrecht ist für SRF 2 Kultur ins Archiv gestiegen.
Ich bin auf eine kleine Perle aus unserem Archiv gestoßen, nämlich auf einen Fernsehbeitrag aus dem Jahr 1976, in dem der ungewöhnliche Erfolg von Superman in der Schweiz erklärt wird. Es kommen Leser und Experten zu Wort und es wird vor allem der Frage nachgegangen, warum so etwas Kindisches wie ein Comic so beliebt sein kann. Und als erstes wird dann auch mit diesem Klischee aufgeräumt, denn das Vorurteil des 10-jährigen Comicnarren, der die Hefte heimlich unter der Bettdecke liest, das müsse korrigiert werden, heißt es im Beitrag. Die Leserschaft bestünde tatsächlich vorwiegend aus Studenten und Intellektuellen. Ein Fan wird auch interviewt und begründet seine Vorliebe für die Comicfigur mit der Optik und der idealen Textlänge der Hefte.
Die Superman-Heftli sind sehr praktisch. Hey, nur 30 Seiten, wir haben sie schnell gelesen. Dann ein zweiter Grund, das klingt zwar vielleicht ein bisschen blöd, aber es ist ja so, es hat Bildchen drin. Der optische Eindruck täuscht mich ziemlich gross von diesen Heftchen. Und weiter tue ich mich mehr oder weniger unbewusst mit dem Superman identifizieren, sodass ich seine Abenteuer mehr oder weniger auch erlebe. Doch hat die Wirkung in letzter Zeit ziemlich nachgelassen. Und zwar, weil ich den Superman kritischer anschaue, als wenn ich jünger war.
Also auch als Fan muss man sich doch etwas distanzieren von den realitätsfernen Heldentaten von Superman. Das sei nämlich ein großer Kritikpunkt an den Comics, wird dem Zuschauer erklärt, dass Superman mit seinen Superkräften die Gegner ziemlich brutal und mit viel Gewalt ausschalten würde. Doch das sei alles halb so schlimm, winkt der Experte ab. Ich als Zuschauer weiß übrigens sofort, dass es ein Experte sein muss, denn er sieht genauso aus wie aus seinem eigenen Klischee entlaufen. Er trägt eine dicke, dunkel getönte Hornbrille, dazu eine sehr gewagt gemusterte Krawatte und er liest sein Statement über die Korrekturtheorie etwas steif von Moderationskarten ab.
Pädagogisch und psychologisch gesehen ist Korrekturtheorie besonders interessant. Sie behauptet, dass so brutale Szenen, so lebensfremd und so überspitzt dargestellt werden, dass ein Vergleich mit dem eigenen Lebensbereich gar nicht möglich sei und dass deshalb wahrscheinlich die Wirkung gar nicht so groß sei, wie man sie immer beschwören.
Die gemalte Gewalt in den Superman-Comics hat also keinen schlechten Einfluss auf die Leser. Da beruhigt mich der Experte mit seiner Hornbrille natürlich. Und als Beleg dafür weist er auch auf eine aktuelle Studie hin, die ergeben hat, und hier zitiere ich, dass es keinen Unterschied im Aggressionsverhalten zwischen Comiclesern und Nicht-Comiclesern gibt.
Das Video finden Sie auf unserer Seite srf.ch Kultur und auch einen Artikel über die Geschichte des Comichelden und seine Widersacher in der realen Welt. Zu Wirkungen und Nebenwirkungen befragen Sie bitte Ihr Publikum. Die Rede ist von einem Projekt, das heute Abend im Berner Konzerttheater stattfindet. Dort werden die Zuschauer freiwillige Versuchskaninchen. Sie nehmen teil an einer klinischen Studie, testen ein vielversprechendes, aber bisher unerprobtes Präparat und spielen während des Abends das ganze Prozedere durch, von der Datenerhebung bis zur Auswertung. Eine Live-Studie heißt das Vorhaben im Untertitel und ob das nun Show oder ernsthafte Auseinandersetzung mit der Wissenschaft ist, hat mein Kollege David Vogel die Verantwortlichen gefragt, den Berner Epidemiologen Peter Jüni und den Wissenschaftsjournalisten Roland Fischer.
Sie organisieren die Live-Studie in diesem Konzerttheater. Was passiert da genau heute Abend?
Es wird eine wissenschaftliche Studie live durchgeführt, natürlich in einem speziellen Rahmen, weil das zunächst einmal sehr viel schneller passiert, wie natürlich, wenn es echt in der Forschung passieren würde und es passiert im Theater. Aber das Wichtige eigentlich grundlegend dabei ist, dass wir versuchen, nicht Theater zu machen, sondern wir versuchen tatsächlich, die Leute mit hineinzunehmen in diese Studie. Sie werden Daten angeben müssen, sie werden getestet mit einem Mittel, vielleicht zu den genaueren Details kann Peter Jüni noch etwas sagen.
Ja, wir versuchen die Teilnehmer der Studie, also unser Publikum, wirklich in eine reale Situation zu versetzen, in die Situation einer randomisierten klinischen Studie, in der der Zufall und nur der Zufall entscheidet, wer das eine Präparat und wer das andere Präparat kriegt, was diese Präparate sind, das möchten wir im Moment nicht verraten. Und dann haben wir nach einer Möglichkeit gesucht, tatsächlich im Zeitraffer die verschiedenen Phasen einer klinischen Studie nachzuspielen, so real wie nur möglich. Und dann wirklich während dieses Abends auch auf Probleme hinzuweisen, Dinge, die vielleicht im Moment noch nicht so optimal laufen, teilweise in der klinischen Forschung, Möglichkeiten der Manipulation, aber dann auch eben Lösungsansätze aufzuzeigen und auch zu zeigen, wo wir heute eigentlich stehen.
Mit welchem Gefühl soll der Zuschauer am Ende des Abends nach Hause gehen? Weil Sie schreiben ja in Ihrem Pressetext, das Ganze sei nur Show. Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, haben Sie auch eine Art ernsten Hintergrund, den Sie vermitteln möchten?
Ja, ich denke, dass wir uns in diesem Spannungsfeld zwischen nur Show und durchaus ernst gemeinter Einführung in die klinische Forschung bewegen und auch bewegen wollen. Ich hoffe, dass unsere Zuschauer am Schluss mit einem Aha rausgehen. Aha, ich habe jetzt eher verstanden, wie das funktioniert. Aha, ich weiß jetzt, warum die Dinge so machen, wie das heute Abend beschrieben worden ist. Aha, ich kenne etwas mehr die Probleme dazu und auch die Lösungsansätze.
Werden die Zuschauer auch etwas zu lachen haben? Ist es ein unterhaltsamer Abend?
Ja, das war schon Teil des Konzepts, dass wir die Show-Elemente versuchen zu kitzeln und die Studie so durchführen, dass man durchaus unterhalten wird dabei.
Das heißt, die Zuschauer werden durchaus kritisch nach Hause gehen, werden vielleicht diese Studien, diese Statistiken, die da erhoben werden, hinterfragen. Aber sie wollen ja als Ziel, dass wir immer noch der Wissenschaft vertrauen. Sie deuten aber an, alle Statistiken können zum richtigen Ergebnis gerichtet werden. Da sehe ich doch einen gewissen Widerspruch zwischen dem kritischen Zuschauer und dem Vertrauen in die Wissenschaft.
Ich denke, das ist richtig, Ihre Beurteilung und Ihre Sicht. Beide Elemente sind da. Jedes Instrument und auch eine klinische Studie und eine statistische Analyse ist nur ein Instrument, kann missbraucht werden. Umso wichtiger ist es, transparent zu spielen, gut zu planen und sorgfältig durchzuführen, um eben diesen Missbrauch zu minimieren. Gerade in der heutigen Zeit mit den Entwicklungen, die immer wie schneller laufen, sind wir darauf angewiesen, dass wir eine starke klinische Forschung haben, die weiterhin auch dazu beiträgt, dass wir unsere medizinische Versorgung verbessern. Je schneller das aber läuft, desto mehr sind wir vor allem auch darauf angewiesen, dass wir verstehen, was schieflaufen kann und dass wir gewährleisten, dass Maßnahmen getroffen werden, dass das nicht schiefläuft, weniger schiefläuft in Zukunft.
Die Frage nach dem Vertrauen in die Wissenschaft ist eine schwierige und ich glaube, sie hat zu wenig Aufmerksamkeit. Normalerweise geht man einfach von einem Vertrauensvorschuss aus. Ich glaube, dass es nicht so einfach sein kann und auch immer weniger wird. Je mehr Wissenschaft ein wichtiger gesellschaftlicher Akteur ist, desto wichtiger ist das Vertrauen darin, was die Wissenschaftler tun. Und da hoffe ich eben auf eine gewisse Mündigkeit, um es mal so zu nennen, hinarbeiten zu können, indem man eben Einblick gewährt darin, wie Wissenschaft funktioniert.
Professor Jüni, Sie sind ein erfahrener Wissenschaftler, Sie arbeiten in einem Forschungsinstitut, unterrichten aber auch. Was meinen Sie, ist die Bühne einer Hochschule zu vergleichen mit der Bühne im Theater? Sind Sie nervös wegen heute Abend?
Unbedingt. Ich habe einige Überraschungen gehabt eigentlich jetzt in den letzten paar Wochen der Vorbereitungen, habe sehr viel gelernt, werde weiterhin einiges lernen und bin einiges nervöser, als ich das eigentlich in meinem gewohnten Rahmen wäre zu dem Zeitpunkt.
Sagt Professor Peter Jüni, einer der Verantwortlichen von Wirkungen und Nebenwirkungen im Konzerttheater Bern. Die Vorstellung von heute Abend ist schon ausverkauft, es sind aber Zusatzvorstellungen geplant.
Mit einer Gedenkminute für die Opfer des Bombenanschlags von Boston hat in New York das Tribeca Film Festival begonnen. Heute sind wir alle Bostoner, sagte der Schauspieler Richard Belzer zur Eröffnung. Das Festival im New Yorker Stadtteil Tribeca war vor 11 Jahren als Reaktion auf die Terroranschläge vom 11. September 2001 gegründet worden, unter anderem von Schauspieler Robert De Niro. Am Festival werden 53 Weltpremieren aus 37 Ländern gezeigt. Schweizer Filme sind keine dabei, wohl aber der mit Spannung erwartete Film «The Diplomat» über das Leben der einstigen Einskunstläuferin Katharina Witt. Der Preissegen geht weiter. Der bereits mehrfach ausgezeichnete Schweizer Dokumentarfilm «More Than Honey» von Markus Imhof hat 2 Rommis gewonnen. Rommi ist der österreichische Film- und Fernsehpreis, der jedes Jahr als Erinnerung an die Schauspielerin Romy Schneider vergeben wird. «More Than Honey» handelt vom weltweiten Bienensterben und war 2012 der erfolgreichste einheimische Kinofilm in der Schweiz. Mit einer Bildserie über das Busunglück im Wallis vom März 2012 hat Laurent Gilieron, Fotograf bei der Schweizer Bildagentur Kiessen, den mit 20.000 Franken dotierten Hauptpreis der Swiss Press Photo 13 gewonnen. Die Serie dokumentiert diskret, aber eindrücklich die Trauer und Fassungslosigkeit nach dem schweren Busunglück. Insgesamt 173 Fotografinnen und Fotografen hatten ihre Arbeiten eingereicht. Eine Auswahl der Bilder ist bis Ende Juni im Zürcher Landesmuseum zu sehen.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.